Liebe Brüder und Schwestern,
es ist schon einige Jahre her, da waren wir zu einer Freizeit in den Beskiden. Das liegt also in der Slowakei, der Slowakischen Republik, so heißt es jetzt. Wir wohnten dort in einem einsamen Bauerngehöft und irgendwo in den Bergen, so eine Stunde von der Stadt entfernt. Und manchmal bin ich dann abends mit einem Bruder noch so ein Stückchen weggegangen. Und es war schon finster, der Sternenhimmel wölbte sich mit voller Pracht über uns. Wir setzten uns dann auf ein paar Baumstämme, die da lagen. Und nach einer Weile lagen wir auch, nämlich auf den Baumstämmen, und haben uns den Himmel angeguckt. Das ist schon eine wunderbare Sache, hineinzuschauen in die Unendlichkeit des Alls. Wenn ich anschaue, deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Man kann das Staunen lernen, wenn man so schaut. Und man sollte sich dieses Gefühl ruhig einmal eine Zeit lang gönnen. Das ist nichts Schlimmes. Das darf man schon tun. Unendliche Weite, riesige Entfernungen. Und das alles hat der Herr geschaffen mit einem einzigen Wort. Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Jedes genau an seinem Platz. Große Astronomen haben es nachgerechnet. Sie haben in mathematische Formeln gefasst, was Gott da in freier Schöpfermacht entworfen hat. Und siehe da, es stimmt genau. Es funktioniert. Er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Er bindet die Wasser in seine Wolken und das Gewölk zerreißt nicht unter ihnen. So sagt es Hiob. Und der Psalmist fügt hinzu, Psalm 104, Herr, mein Gott, du bist sehr groß, mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. Du, der in Licht sich hüllt, wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt, gleich einer Zeltdecke. Ja, die Alten, so ganz, ganz früher, die haben es immer wieder fertiggebracht, Gott zu loben über dem Wunderwerk seiner Schöpfung. Und wir sollten es eigentlich auch wieder neu lernen, wenn wir hinausblicken, meinthalben auf die Weite des Meeres, oder wenn wir im Frühling beobachten, wie alles wieder anfängt zu wachsen, oder wenn wir sehen, wie ein schwaches Plänzchen eine schwarze Bitumendecke durchbricht, oder wenn wir nur ein einziges Blatt uns anschauen an irgendeinem Baum, von dem es nicht noch einmal das Gleiche auf der Welt gibt, dann sollte man doch staunen. Sollte man doch staunen über den, der alles gemacht hat. Oder wir sollten staunen lernen, wenn wir daran denken, wie in einem einzigen, winzigen, stecknadelkopfgroßen Zellhaufen im Mutterleib schon ein gesamter Mensch vorhanden ist, ein ganzer Mensch. Da ist also alles drin, in diesem kleinen Zellhäufchen, wie man das äußerlich sehen könnte. Also wie groß und wie intelligent der einmal werden wird, ob er rotes oder schwarzes Haar hat, ob er ein sehr zapplicher Beamter sein wird oder das Gegenteil davon. Ein Junge oder ein Mädchen. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. So sagt es David. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Und nun denkt daran, liebe Geschwister, dass dieser grenzenlose Gott, der das All geschaffen hat und der seine unendliche Weisheit in winzig kleine Teilchen einer lebenden Zelle hineingepackt hat, dass dieser Gott sich auch uns in Liebe zugewandt hat. Dass dieser Gott seinen eigenen Sohn gab in die Hände seiner Geschöpfe als Sühnung für unsere Sünden. Machen wir uns das bewusst, dass auf seinen Wink Millionen oder gar Milliarden von Engeln bereit stünden, um nur alles Erdenkliche zu tun. Und dann überlegen wir uns, was es diesem Gott bedeuten mag, dass es da Menschen gibt, die von sich behaupten, sogar behaupten, sie seien Christen. Ja, sie gingen zur Versammlung und gar nicht dran denken, ihm zu gehorchen. In so vielfältiger Weise. Machen wir uns bewusst seine unendliche Liebe und seine riesige Macht, die unfassbare Weisheit unseres Gottes, seine unaussprechliche Majestät. Eigentlich haben wir überhaupt keine richtige Vorstellung davon. Aber mit diesem Gott haben wir es zu tun, heute. Können wir uns das vorstellen, dass der Gott, dem das Universum gehorcht, dem die himmlischen Heerscharen unterwürfig sind, dass der Gott es hinnimmt, dass Menschen ihm gegenüber gleichgültig sind? Können wir uns das vorstellen? Oder können wir uns vorstellen, was passieren würde, wenn dieser Gott sich im Zorn von Menschen abwendet? Können wir uns das vorstellen? In der Offenbarung, Kapitel 6, steht das mal so, wie schlimm das sein muss, wenn Menschen dann schreien, fallt auf uns, ihr Berge, und stürzt über uns Hügel, verbergt uns vor dem Zorn dessen, der da auf dem Thron sitzt. Das vermag überhaupt kein Mensch auszuhalten. Und könnt ihr euch jetzt immer noch vorstellen, dass es Menschen gibt, die den Zorn Gottes regelrecht herausfordern, die sehr wohl um diesen Gott wissen, die eigentlich die wesentlichen Dinge alle wissen von Gott, und dann fordern sie ihn noch heraus, nach dem Motto, wie es Paulus mal aufgeschrieben hat im 1. Korinther 10, 22, oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? Wer bist du eigentlich, dass du dir das erlaubst, gleichgültig gegen deinen Herrn zu sein? Das könnte man sich fragen. Und doch haben Menschen in ihrer Vermessenheit das immer wieder getan. Sie haben sich gegen Gott erhoben. Menschen sogar, die zum Volk Gottes gehören, haben das getan. Sie haben gegen ihn rebelliert, sodass Gottes Zorn gegen sie entbrennen musste. Und als Gottes Zorn dann verraucht war, da sah man noch ein erbärmliches Häuflein verzagter Menschen zwischen den Trümmern von Jerusalem. Das war alles, was dem Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft übrig geblieben war. An diesem Überrest von knapp 50.000 Menschen, einem Fünfzigstel der ursprünglichen Größe des Volkes, da an diesen Rest wandte sich an einem Oktobertag des Jahres 520 vor Christus ein junger Mann. Es war Sacharja, der dem Volk eine Botschaft im Namen des Allerhöchsten auszurichten hatte. Und wir wollen es jetzt miteinander lesen, im Propheten Sacharja Kapitel 1. Wir, jedenfalls diejenigen, die gestern Abend da waren, sollten uns noch einmal daran erinnern, dass es die Leute waren, die Sacharja anredet, die nämlich schon gehorsam gewesen sind, der Botschaft des Haggai, die inzwischen angefangen hatten mit dem Tempelbau. An die wendet sich Gott durch Sacharja jetzt noch einmal. Im 8. Monat, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja, dem Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos. Der Herr ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen. Und ich werde mich zu euch umkehren, spricht der Herr der Heerscharen. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen, so spricht der Herr der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Taten. Aber sie hörten nicht und merkten nicht auf mich, spricht der Herr. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig? Doch meine Worte und meine Vorhaben, die ich meinen Knechten, den Propheten, gebot, haben sie eure Väter nicht erreicht? Und sie kehrten um und sagten, wie der Herr der Heerscharen vorhatte, nach unseren Wegen und nach unseren Taten an uns zu handeln, so hat er mit uns gehandelt. Ich glaube, auch die Botschaft des Propheten oder die Botschaft des Propheten Sacharja ist auch für uns aktuell, denn sie zeigt die katastrophalen Folgen auf, die entstehen, wenn Menschen, die Gott kennen und die zu Gottes Volk gehören, sich mehr oder weniger bewusst und mehr oder weniger direkt von Gott abwenden. Bei den Vätern, von denen Sacharja hier spricht, kam die Einsicht damals schon noch, aber sie kam zu spät. Das gibt es nämlich auch. Dass eine Buße zwar geschieht, aber eine Buße, wenn es schon zu spät ist, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn das Strafgericht Gottes bereits eingetreten ist, dann ist es zu spät im Prinzip. Denn vorher hätte man es verhindern können durch Buße, das Strafgericht Gottes. Hier steht's, wir haben es gelesen, Vers 4, im letzten Teil des Verses, aber sie hörten nicht und merkten nicht auf sie, also auf die Propheten, die zur Umkehr gerufen hatten. Aber dann sagt Gott, doch meine Worte und meine Vorhaben, die ich meinen Knechten gebot, haben sie eure Väter nicht doch erreicht? Das heißt, natürlich, die Väter sind gestorben, die Propheten sind auch gestorben, aber das Wort Gottes stirbt nicht. Das bleibt. Das bleibt in alle Ewigkeit. Und das macht genau das, was Gott will. Gott führt das aus, was er in seinem Wort gesagt hat. Und dann, das war das Erleben dann, als die nämlich weggeführt worden sind in die Gefangenschaft nach Babylon, 1.500 Kilometer nordwärts. Dann haben die Väter gemerkt, und sie sagten, das steht am Vers 6 im zweiten Teil, und sie kehrten um und sagten, wie der Herr der Heerscharen vorhatte, nach unseren Wegen und nach unseren Taten an uns zu handeln, so hat er mit uns gehandelt. Sacharja will jetzt sagen, dem Volk Israel, nun lernt doch endlich aus den Fehlern der Vergangenheit. Tja, und wenn man Historiker fragt, auch Historiker der Brüdergeschichte, dann sagen sie, das eine kann man lernen aus der Geschichte, dass die Leute eben nichts lernen. Dass immer wieder ähnliche Dinge passieren, obwohl die Schrift es auch sagt, dass die Dinge uns zur Belehrung geschrieben sind, dass man sehr wohl sorgfältig darauf achten soll. Und Sacharja ermahnt hier die Gläubigen, im Namen des allmächtigen Gottes, kehrt doch um. Also, er meint sogar die, die schon ein Stückchen umgekehrt sind, die angefangen haben wieder mit dem Tempelbau, obwohl 16 Jahre lang nichts passiert ist. Kehrt doch um zu mir. Kehrt um.
Und ich werde zu euch umkehren. Das ist natürlich die andere ungeheure Aussage, dass Gott sagt, ich werde zu euch umkehren.
Das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft hatte die Hoffnung tatsächlich ziemlich aufgegeben. Und sie dachten nicht, dass Gott ihnen noch einmal gnädig ist. Natürlich, einige haben sich dann auf das Wort des Jeremia gestützt, zum Beispiel Daniel, und fingen dann, als die Zeit so langsam herannahte, fingen dann an zu beten, auch stellvertretend für sein Volk. Und nun waren sie wieder zurückgekommen, aber es war so ärmlich im Land. Und jetzt noch einmal die Botschaft, kehrt um. Wisst ihr, es gibt auch so eine Erweckungsbewegung, die die Leute einfach mitreißt, weil irgendwelche anfangen, meinthalben die Führer des Volkes, die hatten damals angefangen, Zerubabel und Josua, der hohe Priester, sie hatten wirklich angefangen und alle waren irgendwie hineingerissen mit. Und trotzdem kann es sein, dass solche Umkehr nicht vom Herzen kommt. Wie manche haben sich auch in einer Evangelisation anstecken lassen. Da hat der sich bekehrt und der auch noch. Oder auf einer Freizeit. Oder, ja, das reißt dann manchmal die Leute auch mit. Und deswegen jetzt noch einmal der Ruf zur Umkehr. Du kehr nun auch wirklich um. Und lass es nicht bloß äußerlich geschehen sein, als irgendeine äußerliche Handlung. Es ist dann natürlich ein wunderbares Glück, wenn der Allmächtige sich Menschen wieder zuwendet. Aber man sollte einmal überlegen an dieser Stelle, wie konnte es eigentlich mit dem Volk Gottes, mit Israel damals, so weit kommen? Wie war das überhaupt möglich?
Wie kam es zu dieser schrecklichen, zu diesem schrecklichen Abfall von Gott? Also, was war das denn? Warum haben die früheren Propheten ihnen zugerufen, dass sie umkehren sollten, wie wir es hier gerade gelesen haben? Dazu müssen wir noch ein paar andere Worte lesen aus dem Alten Testament. Zunächst im ersten Buch Könige, Kapitel 17. Entschuldigung, zweiten Könige 17, nicht ersten. Zweite Könige 17 ab Vers 9. Und die Söhne Israel ersannen gegen den Herrn, ihren Gott, Dinge, die nicht recht waren. Und sie bauten sich Höhen in all ihren Städten, vom Wachtturm bis zur befestigten Stadt. Und sie errichteten sich Gedenksteine und Ascherim auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum. Und sie brachten dort auf allen Höhen Rauchopfer dar, wie die Nationen, die der Herr vor ihnen gefangen weggeführt hatte. Und sie taten böse Dinge, um den Herrn zum Zorn zu reizen. Und sie dienten den Götzen, von denen der Herr ihnen gesagt hatte, so etwas sollt ihr nicht tun. Und der Herr hatte Israel und Juda durch alle Propheten und jeden Seher gewarnt und hatte gesagt, kehrt um von euren bösen Wegen und bewahrt meine Gebote, meine Ordnungen, dem ganzen Gesetz gemäß, das ich euren Vätern geboten und das ich euch durch meine Knechte, die Propheten, gesandt habe. Aber sie hörten nicht, sondern verhärteten ihren Nacken, gleich dem Nacken ihrer Väter, die dem Herrn, ihrem Gott, nicht geglaubt hatten. Und sie verwarfen seine Ordnungen und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen, und seine Warnungen, mit denen er sie gewarnt hatte, und liefen der Nichtigkeit hinterher und wurden selber nichtig und liefen den Nationen nach, die rings um sie her waren, von denen der Herr ihnen geboten hatte, nicht wie sie zu tun. Und sie verließen alle Gebote des Herrn ihres Gottes und machten sich ein Gussbild, zwei Kälber und machten eine Aschera und warfen sich vor dem ganzen Heer des Himmels nieder und dienten dem Baal. Sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen und trieben Wahrsagerei und Zauberei und verkauften sich zu tun, was böse war in den Augen des Herrn. um ihn zum Zorn zu reizen. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel und schaffte sie fort von seinem Angesicht. Nichts blieb übrig als allein der Stamm Juda. Aber auch Juda beachtete nicht die Gebote des Herrn seines Gottes, sondern sie lebten in den Ordnungen Israels, die sie selber eingeführt hatten. Da verwarf der Herr die ganze Nachkommenschaft Israels und er demütigte sie und gab sie in die Hand von Plünderern, bis er sie von seinem Angesicht verstoßen hatte. Ich greife bloß mal einiges heraus und versuche es gleich auch auf uns anzuwenden. Vers 15 im zweiten Teil. Sie liefen den Nichtigkeiten hinterher, wurden selber nichtig, liefen den Nationen nach, die rings um sie her waren. Sie lebten wie die Heiden. Gottes Volk lebt wie die Heiden. Das heißt, das sah zunächst noch gar nicht nach Sünde aus. Zunächst war da gar nichts Schlimmes dabei. Sie haben nur das gemacht, was die anderen eben auch gemacht haben. Das war alles. Nur das. Allerdings, ja, wir müssten uns mal überlegen, was ist denn das eigentlich, wodurch sich das Leben eines Christen, wenn wir es mal auf uns anwenden, von dem eines Nichtchristen unterscheidet? Liegt das an der Frisur? An der Kleidung? Liegt das an gewissen elektronischen Geräten, die man im Haus hat oder nicht? Ja, woran unterscheiden wir uns eigentlich? Woran liegt es? Ist es so ein frommes Gesicht nach dem Motto, möglichst finster muss man gucken? Woran liegt es? Was unterscheidet uns? Macht das uns fromm? Also, ich hoffe, ihr denkt nicht, dass es so ist. Dass es andere Dinge sind, die uns unterscheiden. Zum Beispiel ein persönliches Verhältnis mit Gott. Ein persönliches Gebetsleben. Ich möchte das betonen, ein persönliches Gebetsleben. Versteht ihr, irgendwelche Gebete sprechen auch irgendwelche Kommunisten, wenn sie mal in Not sind. Das machen die anderen auch alle. Die Heiden haben auch Gebete gesprochen. Na klar, wir verwenden keine auswendig gelernten Gebete. Aber wir gebrauchen doch immer wieder die gleichen Formulierungen, oder nicht? Und könnt ihr mir mal verraten, was da was anderes dran ist? Ich meine Gebetsleben, nicht Gebete sprechen. Unterscheidet uns das? Denn die Heiden sprechen auch Gebete. Weißt du noch, was du heute früh gebetet hast? Vielleicht mal außer dem Üblichen. Ein Christ ist ein Mensch, der wirklich mit seinem Gott lebt. Und der ihm die Dinge seines Lebens auch bringt. Der jeden Tag mit ihm lebt. Das geht überhaupt nicht anders. Die Israeliten damals haben natürlich dann auch nach und nach weltliche Verhaltensweisen übernommen. Das merkt man nicht an der Art des Hauses, in dem man wohnt. Ob da nur ein frommer Spruch außen dran steht oder nicht, das macht ja noch keinen Christen aus. Aber es macht sehr wohl etwas aus bei der Art und Weise ihres Denkens und ihren Reaktionen, wenn sie in Schwierigkeiten kamen, vielleicht auf Arbeit. Oder wie ist es bei uns? Was macht unser Christsein aus? Denke ich an die Dinge, die etwa in der Apostelgeschichte berichtet werden, Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, in den Gebeten. Sie blieben beständig dran. Wo bin ich, wenn es um Gott geht und sein Wort?
Was sind meine ersten Prioritäten? Ist das wirklich das Werk des Herrn? Oder sind es andere Dinge? Und ich begegne dem immer wieder, das war bei uns im Osten so, und das ist hier im Westen nicht anders, da gibt es Leute in der Gemeinde, Brüder, die sind also ungeheuer intelligent und verwenden ihre Intelligenz zu nichts anderem als zum Geldverdienen. Für den Herrn fällt von ihrer Intelligenz so gut wie nichts ab. Oder? Was unterscheidet uns eigentlich von den anderen? Das sind ganz gewiss nicht äußere Dinge. Oder höchstens sekundär, also zweitrangig. Oder drittrangig von mir aus. Das ist meine Haltung, meine Lebenshaltung. Das ist das, ob mein Gott wirklich im Zentrum meines Lebens steht, und zwar jeden Tag und nicht nur hier, wenn ich schön brav da sitze. Das macht ein Leben als Christ aus. Und Leben wie die anderen, das merkt zunächst keiner von den Geschwistern. Das sieht noch ganz fromm aus. Aber da fallen zunächst einige Dinge weg. Da fällt weg das Lob und die Anbetung in der stillen Zeit. Da fällt weg das persönliche Zeugnis. Da fallen einige andere Dinge auch weg. Dann die Anbetung in der Versammlung. Bibelstunde schon länger vorher. Da fällt manches weg, wenn man dabei ist, den Weg der Heiden zu gehen. Hier stand dann, sie liefen Nichtigkeiten hinterher. Sie liefen Nichtigkeiten hinterher und wurden selber nichtig. Nichtigkeiten, das ist so ein anderes Wort für Götzen. Für Götzen der damaligen Zeit. Wenn wir nochmal einen anderen Propheten aufschlagen, den Jeremia, Kapitel 2, da wird uns das auch so ähnlich geschildert. Jeremia 2, Vers 11. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter, aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, erstarrt völlig vor Schreck, spricht der Herr. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Natürlich haben wir das nicht getan, oder? Wir wissen doch, wir sind allesamt gerettet durch das Blut des Herrn Jesus. Und das ist wirklich ein fester Anker. Und darauf ruht sich's gut. Ich mein's positiv, ich mein's aber auch negativ. Ist das etwa eine Berechtigung zur Gleichgültigkeit im Alltag dem Herrn gegenüber? Man beginnt, Dingen zu vertrauen, die nichts nützen. So rutscht man weg in Richtung Welt, in Richtung Heidentum, Götzendienst. Man tut Dinge, die nichts nützen, wirklich. Man weiß das auch, dass sie nichts nützen, und man macht es trotzdem. Das fängt an mit völlig harmlosen Dingen. Aber ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, wie das ist, wenn Gläubige anfangen, anderen die Daumen zu drücken. Wir wissen doch genau, dass es nichts nützt. Und wendet man sich so schon den Nichtigkeiten zu? Oder wenn Gläubige anfangen zu behaupten, Scherben bringen Glück? Oder wenn sie an einem Tischbein sitzen, sagen, sie bekämen eine böse Schwiegermutter? So im Scherz natürlich. Ich meine, gut, wenn eine Fußballmannschaft ihren Ziegenbock zu den Wettkämpfen mitnimmt, dann ist das ihre Sache. Aber wenn ein Gläubiger sich ein Maskottchen ins Auto hängt, dann ist das nicht mehr seine Sache. Maskottchen heißt auf gut Deutsch Hexchen. Dann ist es nicht mehr seine Sache. Natürlich sind das Dinge, die nichts nützen. Mein Volk läuft den Nichtigkeiten hinterher.
Wenn ein Gläubiger einem anderen Hals- und Beinbruch wünscht, dann ist das schon etwas anderes.
Oder bei einem Kind, das sich verletzt hat, auf die Wunde pustet und sagt, heile, heile, Segen und so weiter. Ist das wirklich nur Dummheit? Nur ein Scherz? Oder wenn Gläubige sagen, dass es schönes Wetter gibt, wenn man alles aufisst?
Okay, das mag ein Scherz sein.
Beim Volk Israel hat es aber auch so angefangen. Man fängt an, Nichtigkeiten nachzulaufen. Man gewöhnt sich an das und irgendwann, das ist nicht gleich, man weiß das doch immer noch, dass das Quatsch ist, aber irgendwann auf einmal gehört das zum Alltag dazu. Da merkt man gar nichts mehr dabei, wenn man sowas macht. Und dann geht es immer weiter.
Dass manche Leute dann tatsächlich anfangen, daran zu glauben. Ich fürchte schon, dass wir Gott durch solche Dinge beleidigen.
Wenn das sein Volk sich um Nichtigkeiten kümmert, Nichtigkeiten regelrecht nachläuft,
ist das ein sehr gefährliches Zeichen. Ganz dazu passt, was hier weiter steht im 2. Könige, Kapitel 17, etwa im Vers 9. Und die Söhne Israel ersannen gegen den Herrn, ihren Gott, Dinge, die nicht recht waren. Heimliche Dinge, in den Augen Gottes nicht recht sind. Das Fachwort dafür heißt Okkultismus.
Damals war das oft noch verbunden mit einem richtigen äußerlichen Götzendienst. Das hat man gesehen, ja, solche Figuren, die sie da hingestellt haben, etwa dieses Kalb, das so eine Abart des goldenen Kalbes war, in Bethlehem. Damals schon bei der Reichsteilung in Israel.
Oder die Ascherim und ähnliche Dinge.
Aber zu diesem Bereich des Okkultismus gehören alle möglichen Dinge des Aberglaubens. Ich kann mich noch gut erinnern, wir wohnten eine Zeit lang in Wolgast an der Ostsee, dass meine Frau mal mit unserem kleinen Jungen damals, war noch sehr klein, jetzt ist er größer, länger als ich, der hatte Warzen und sie wollten, oder wir wollten, dass die irgendwas weg operieren oder was sie das, oder wegätzen, ich weiß nicht mehr genau, wie das damals gemacht werden sollte. Ja, und dass der Arzt, Chirurg, dann zu meiner Frau sagt, ja, warum lassen Sie die Warzen nicht besprechen? Da hat es mich bald vom Stuhl gehauen, in der sich so modern gebenden DDR, wo man also überhaupt nichts vom Aberglauben oder so etwas hielt, wird das offiziell in der Klinik gesagt.
Andere gehen dann zu gewissen Leuten, die besprechen können oder die pendeln über Medizin, oder bestimmte Arten von Diagnosen machen, wo ich mich frage, ist hier das Gebiet zum Okkulten auch schon überschritten? Es gibt da so viele Dinge, ich will die überhaupt nicht aufzählen, das ist nicht unbedingt mein Thema, aber im Volk Gottes damals war das so. Man fing an, irgend solche Dinge zu machen. Oder Vers 17, wie es hier steht, Wahrsagerei. Sie trieben Wahrsagerei und Zauberei. Und verkaufen sich zu tun, was böse ist in den Augen Gottes. Das ist wirklich etwas, was den Herrn erzürnt.
Man sollte das niemals tun, auch nicht zum Spaß, auch nicht zugucken. Gott hat uns nun mal die Zukunft verborgen, die persönliche Zukunft. Er hat in groben Zügen gesagt, was in der Weltgeschichte passiert. Und einiges auch gesagt von den Zeichen seiner Wiederkunft. Aber er hat erstens verboten, das zu berechnen. Er hat gesagt, es gibt keinen Tag und keine Stunde, die es ein Mensch wissen könnte. Nicht einmal die Engel, nicht einmal der Sohn weiß das, nur der Vater. Das ist verborgen, demzufolge auch verboten, sich um solche Berechnungen zu kümmern, geschweige denn, was unser persönliches Leben anbelangt. Und wie sehr sind die Menschen da neugierig. Aber ich denke, ihr wisst das bestimmt auch. Mancher hat sich das schon gesagt, wenn ich wüsste, was alles auf mich zukommt, ich hätte das, wenn ich das vorneweg gewusst hätte, ich hätte das gar nicht ausgehalten. Es ist wirklich gut so, dass wir viele Dinge nicht wissen, die auf uns zukommen. Einerseits, damit wir nicht hochmütig werden, andererseits, damit wir nicht depressiv werden. Gott weiß schon, was wir ertragen können und jeder Tag hat seine eigene Plage genug. Wie es der Herr Jesus selber sagt.
Und so eine Art Wahrsagerei gibt es nämlich auch im ganz frommen Gewand. Natürlich, ich hoffe, dass uns die Sache klar ist, das mit Karten legen und Kaffeesatz lesen und Bleigießen und all so ein verrücktes Zeug. Aber manchmal gibt es das auch im ganz frommen Gewand. Da gibt es so eine Ziehbibel. Das heißt, es sind Kärtchen, wo Bibelsprüche drauf sind. Und da zieht man sich halt Silvester irgendeine Karte. Und dann kann man die dollsten Dinge darauf lesen. In der Bibel stehen ja auch ganz schöne Sachen, ja. Und der Herr wird dich behüten auf allen deinen Wegen, also kann ich im neuen Jahr fahren wie ein Verrückter. Oder so. Dann missbraucht man die Schrift als Orakel, Vorsicht. Oder nach dem Motto Augen zu, ja, und Bibel auf und Finger drauf. Ich will es euch nicht vorführen, da kommen also die tollsten Dinger heraus. Oder, also wenn es morgen regnet, dann ist es wohl nicht der Wille des Herrn, dass ich zur Konferenz fahre, oder? Das ist Aberglaube. Dann soll es wohl nicht sein. Man nennt das Zeichendeuterei. Aberglaube im christlichen Gewand. Man soll es nicht denken, dass es sowas heute noch gibt. Es gibt noch schlimmere Sachen, natürlich. Auch im frommen Volk, in manchen Gegenden ist das extrem. Wirklich Zauberei, Götzendienst. Und das meiste davon hat einen ziemlich frommen Anstrich, sodass manche das gar nicht so richtig erkennen können. Da gibt es zum Beispiel ein 6. und 7. Buch Mose. Das klingt ja fromm. Wir haben ja auch 5 Bücher Mose in der Bibel. Und die Leute denken, das ist ein frommes Buch. Aber dieses Buch sollte bei uns keinen anderen Platz haben als im Feuer. Wahrlich nicht. Woanders hin. Auch im frommen Bereich gibt es wirklich Götzen. Guckt mal eine Seite weiter, 2. Könige 18, Vers 4. Da geht es um Hiskia. Er beseitigte die Höhen, Kapitel 18, Vers 4, und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die Aschera aus und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Söhne Israels ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Stellt euch das vor, die Schlange, die dem Volk Israel so viel Heil gebracht hatte, die Schlange, die ein Vorbild war sozusagen auf den Herrn Jesus, denn so wie die Schlange, wie Mose die Schlange erhöht hat, Johannes 3, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Diese Schlange hatte Israel angebetet. Und das war ein Götzendienst geworden, der hier gewaltsam abgeschafft werden musste. Die Schlange war sozusagen Reliquie. Und das gibt's ja heute noch massenhaft. Von Frommen verehrt. Man pilgert zu Tausenden, zu berühmten Städten. Marienbilder werden verehrt und geküsst. Man braucht geweihtes Wasser. Und wer weiß, was alles, schlägt ein Kreuz vor dem Teufel. Alles typisch abergläubische Bräuche. Und sie werden ungeheuer stark verbreitet, gerade in unserer Zeit. Es gibt massenweise Fernsehsendungen zu diesen Themen. Gott sei Dank, es ist damals in der Reformation bei Martin Luther schon vieles von dem abgeschafft worden. Zum Beispiel die Verehrung einer Hostie, eines kleinen Stückchens Brot, als Leib Christi. Das ist ein furchtbarer Aberglaube, aber das Böse hat auch nicht aufgehört. Wenn manche Leute behaupten, dass wenn man einen Menschen mit ein paar Tropfen Wasser besprengt und dazu die 3 höchsten Namen ausspricht, dass der Mensch dadurch wiedergeboren wird. Welch schlimme Auswirkungen dieser Aberglaube hat, wird vor allen Dingen dadurch deutlich, dass Tausende von so Getauften allen Ernstes glauben, diese Besprengung habe sie zu Christen gemacht. Und sie haben überhaupt keine Ahnung von einem persönlichen Verhältnis mit Gott. Und sie lassen den lieben Gott einen guten Mann sein. Und dann nimmt man vielleicht noch das Abendmahl zur Vergebung der Sünden und die Sache ist perfekt. Aber Glaube im frommen Gewand. Daran kann eigentlich nur einer Freude haben. Das ist nicht Gott. Und das Volk Gottes ist bedroht von solchen Dingen. Auch wir. Man wendet sich Nichtigkeiten zu. Man liebäugelt mit anderen Dingen, die die anderen eben auch haben.
Und so langsam, allmählich verflacht unser geistliches Leben immer mehr. Man ruht sich aus auf der Vergangenheit. Ja, früher. Und die Brüderversammlung, da war doch immer ein Bibelwissen zu Hause. Ja, frag sie doch mal heute. Man ruht sich aus und merkt nicht, dass man immer weiter abrutscht. Man plappert nach, was andere vorgeplappert haben, aber man weiß nichts mehr oder so wenig von dem, was wirklich hier drin steht, sodass man gar nicht mehr in der Lage ist zu prüfen, was da steht. Das ist die Situation des Volkes Gottes heute. Man hat ein falsches Bild von Gott und lebt entsprechend. Das hat natürlich Auswirkungen. Damals war noch so eine Sache, Vers 17, 2. Könige 17, sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen und trieben Wahrsagerei und Zauberei und verkauften sich zu tun, was böse war in den Augen des Herrn. Sie ließen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen. Das ist eine der entsetzlichsten Dinge, die der Götzendienst hervorgebracht hatte, damals das Kindesopfern. In der kanaanitischen Religion hing das damals zusammen mit dem Aschera-Kult. Und zwar, man glaubte, und damals war es ja so, dass man ein Paar, das geheiratet hat, möglichst viele Kinder wünschte. Ja, du sollst werden wie Rahel und Lea oder so. Also möglichst viele Kinder haben. Manche würden das heute als eine Verwünschung empfinden, wenn man das beim Beginn einer Ehe sagt. Aber damals war das halt so, man wollte viele Kinder haben. Und es war eine schlimme Strafe für eine Frau, wenn sie keins hatte. Und nun gab es in den kanaanitischen Religionen diesen Aberglauben, dass man meinte, wenn man bei einem solchen Götzenfest, beim Aschera-Kult, die Massen wurden entsprechend in Ekstase gebracht, wenn da ein junges Mädchen, was noch unberührt war, sich dort bei so einem Fest einem fremden Mann hingegeben hat, das würde die Fruchtbarkeit in ihrer Ehe dann steigern. Es ist klar, dass aus solchen Beziehungen natürlich auch Kinder entstanden. Diese Kinder wurden natürlich nicht aufgenommen in die Familie, sondern diese Kinder wurden beiseite geschafft. Die wurden lebendig verbrannt, dem Moloch geopfert. Sie verkauften sich zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn, ihn zu reizen. Heute hat diese Art von Götzendienst ein kaum überbietbares Maß erreicht. Diese nahezu schrankenlose sexuelle Freizügigkeit lässt eine Menge, trotz aller Maßnahmen, eine Menge unerwünschter Kinder zustande kommen, die dann gesetzlich geschützt, kaltblütig im Mutterleib umgebracht werden. Wie viele Tausende von Kindern werden hingeschlachtet in unserem zivilisierten Land? Sollte das wirklich keine Folgen haben? Wenn Gott hier etwas von seinem Zorn spricht, dann war das damals so über sein Volk, dass er sie herausriss aus dem Land, in das er sie ja erst geführt hatte. Und wegschickte in die Verbannung das Volk Israel, also die 10 Stämme des Nordreiches, in die assyrische Gefangenschaft, wo sie sich vermischt und verstreut haben und letztlich nicht mehr zurückgekehrt sind. Und das Südreich Juda, er riss es auch weg, weil sie nicht besser waren als die anderen, und sie mussten in die babylonische Gefangenschaft für 70 Jahre. Und dort ist allerdings wirklich etwas passiert. Es gab anschließend, nachdem sie zurückkamen, nie mehr Götzendienst in diesem Maß, wie uns das Alte Testament berichtet, im Volk Israel. Es gab dann andere Dinge, wahrscheinlich der Pharisäismus und anderes hat dort seinen Ursprung, dass ja ursprünglich eine sehr positive Bewegung in Israel war. Manchmal macht Gott das auch so, mit den Menschen, dass das eine Form seines Gerichtes ist. Er lässt sie laufen. Nach Römer 1, er gibt sie dahin. Das heißt, er verhindert die Folgen der Sünde nicht. Er lässt sie auskosten, was ganz normal dann auf sie zukommt.
Das kann Gott auch tun. Damals hat es dem Volk Israel fast seine gesamte Existenz gekostet. Und heute? Natürlich steht geschrieben, dass die Pforten des Totenreiches, des Hades, die Gemeinde nicht überwältigen werden. Das stimmt und das steht fest. Die Gemeinde Jesu wird niemals untergehen. Aber es gibt schon eine Menge örtlicher Versammlungen, die untergegangen sind. Die Verheißung gilt nicht für jeden Ort. Die gilt für die Gemeinde Jesu insgesamt. Und ich kenne eure Gegend hier nicht so. Ihr wisst es selber, wo früher mal Gemeinden bestanden und heute nicht mehr. Wir wissen selbst aus der Bibel, biblische Gemeinden, etwa die oder einige von denen, die in der Offenbarung erwähnt werden, sie gibt es heute nicht mehr. Es kann sein, kann sehr wohl auch passieren, dass Gott einen Leuchter wegrückt und dass er mit anderen weitermacht. Wir sollten niemals glauben, dass wir so gut sind und Gott doch gar nicht anders könnte, als uns zu segnen. Wenn man sich bloß mal ein bisschen realistisch anschaut, da vergeht einem das. Deswegen brauchen auch wir, liebe Geschwister, immer wieder solche biblischen Worte. Solche, wie die Propheten sie gesagt haben. Und das war immer ihre erste Botschaft. So hat es Haggai gesagt, so hat es Zacharja gesagt. Oder die früheren Propheten Jesaja und Jeremia und wie sie alle heißen. So haben sie es immer wieder gesagt dem Volk Gottes, kehrt doch um von eurem Weg. Und macht es nicht so, dass ihr liebäugelt mit den Heiden, sondern kehrt immer wieder um zu dem lebendigen Gott. In eurem persönlichen Leben und auch als Gemeinde. Kehre doch zurück, du abtrünnige Israel, spricht der Herr. Ich will nicht finster auf euch blicken, so hat Jeremia gesagt, Kapitel 3, Vers 12. Denn ich bin gütig, spricht der Herr. Ich bin gütig. Er zieht derartig mit Seilen der Liebe. Und diejenigen, die sich brüsten, eine solch große Erkenntnis zu haben, wie sieht es oft in ihrem Alltag aus? Und er zieht mit Seilen der Liebe und sagt, kehrt doch um, hört doch auf mit dieser erbärmlichen Heuchelei und gibt zu vor dem Herrn. Bring dein Verhältnis zu deinem Bruder und deiner Schwester in Ordnung. Immer wieder sagt das der Herr dem Volk Gottes. Und hören wir zum Schluss noch einmal auf Zacharja, Kapitel 1, Vers 4. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen, so spricht der Herr der Heerscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Taten. Aber sie hörten nicht und merkten nicht auf mich, spricht der Herr. Oder die andere Seite, Vers 3, und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen, und ich werde mich zu euch umkehren. Ich werde mich zu euch umkehren. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Wenn dieser unendliche, allmächtige Gott, wenn der sich wieder zuwendet seinem Volk, was damals geschehen ist, und uns heute auch persönlich immer wieder in seiner Güte zuwendet, was da passiert und wenn unser Herr sich für uns verwendet, dann haben wir einen Vater, zu dem wir jederzeit kommen können. Wenn wir feststellen deswegen, dass einige von diesen Dingen, die ich genannt habe oder ähnliche Dinge in unserem Leben sind, was soll man tun? Ich will es noch einmal sagen, auch wenn wir das erkennen und das kann uns passieren und auch uns trennt Sünde von Gott. Das heißt noch nicht, dass wir verloren gehen. Aber das heißt, dass wir abrutschen aus seiner Nähe. Und das wird sich sehr wohl auswirken bei uns.
Wenn wir das merken, dann wollen wir es vor dem Herrn bekennen. Überlegt bitte mal, was 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Ich hoffe, die meisten kennen dieses Wort aus dem Kopf. Und überlegt euch mal, an wen das gerichtet ist. Das ist nämlich Gläubigen gesagt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und so weiter. Und ein Gläubiger sollte sich wirklich radikal abwenden von allen Gegenständen des Aberglaubens oder Okkultismus, die irgendwie in seinem Umfeld sind. Wir brauchen natürlich nicht in Angst zu leben. Es gibt auch so was ganz Übertriebenes, auch im christlichen Bereich, dass die Leute Angst haben vor allen möglichen Dingen jetzt. Nein, wir leben in der Freiheit, zu der Christus uns frei gemacht hat. Aber wir wollen uns in keiner Weise in irgendein Joch der Knechtschaft bringen lassen. Ich wünschte es, dass wir das immer wieder auch erfahren. Versteht ihr? Praktisch erfahren. In unserem Alltag erfahren. Nicht bloß theoretisch wissen, dass der Herr bei uns ist. Also nicht etwa so, wie die Israeliten zur Zeit des Jeremia gesagt haben. Ja, wir haben doch den Tempel. Was soll uns denn passieren? Und das war eine Vermessenheit. Die haben sich wahnsinnig aufgeregt über den Propheten, der damals gewagt hat zu sagen, ihr stützt euch bloß nicht auf den Tempel. Guckt mal, was der Herr da gemacht hat mit der Stiftshütte. Das war damals diese Gegend, wo also die Stiftshütte stand, Siloa oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ich müsste nachgucken jetzt, wo der Ort war. Also Silo, stützt euch nicht auf irgendwelche Dinge, sondern stützt euch allein auf den Herrn. Das ist unsere Aufgabe. Und liebe Geschwister, die bleibt es jeden Tag. In dem Augenblick, wo bei uns Routine anfängt, fängt der Abfall an. Der Abfall vom lebendigen Gott. Und es wäre schön, wenn wir so erfahren, wie es Sacharja hier gesagt hat. Und ich werde zu euch umkehren, spricht der Herr. Dass wir das bewusst erfahren. Und dass jeder in seinem eigenen Leben das sieht und sucht, zu dem Herrn umzukehren.